Was war das denn? Also ich meine, was soll das? Rufst du mich an und sagst hier, wir nehmen auf und dann kriegst du es nicht mehr hin, das richtige Intro parat zu haben. Ich meine, Applaus passt irgendwie auch, ne? Aber, also Applaus passt, weil wir einfach, wir sind zurück. Aber man darf ja immer nicht den Morgen vor dem Abend loben. Jetzt nur dumme Sprüche zum Anfang direkt. Ich hab nur dumme Sprüche zum Anfang. Aber schön, dass wir hier mal wieder einen Podcast aufnehmen, wir beide.
Ich habe das Intro nicht mehr drauf, auf dem Pult. Und deine Stimme, sie hat sich wirklich in 2 Jahren gar nicht verändert.
Wieso hängt das Mikro hier eigentlich so schief? Ich krieg das gar nicht hoch. Wer saß denn hier so Kleines? Oh, ist schon wieder gefährlich, dass man was Falsches sagt, ne? Da habe ich mich schon mal entschuldigen von müssen. Ich weiß nicht, welche Folge, man kann das zurückhören, die Entschuldigung.
Also,
aber jetzt geht's hier verkehrt
ein
rum.
Oder andere, ich muss jetzt ja auch gendern.
Komm, ich glaube, in der ersten Folge kann man das auch wieder,
Unsere ZuhörerInnen haben
ja?
Uns vermisst. 2 Jahre lang, Sebastian. Wo warst du?
Also ohne Witz, ich bin echt oft angesprochen worden. Wann kommt mal eine neue Folge? Ich habe gar nicht gedacht, dass das überhaupt jemand hört. Also ich habe gehofft, dass das keiner hört.
Also, jetzt aufhören mit dem Gesappel hier. Wir haben uns vorgenommen, wir nehmen jetzt wieder öfter auf. Nach Möglichkeit auch in so, sag ich mal, vielleicht so zwei Wochen.
Zwei Jahresabständen. So wie jetzt, hat doch ganz gut geklappt.
Ja, alle 2 Jahre kommt eine richtige Granatenfolge raus.
Ja.
Nein, es ist mal wieder an der Zeit und wir haben so viel gesabbelt. Du bist ja viel in Berlin derzeit unterwegs, jobtechnisch.
Yes.
Und dadurch hat sich das auch nicht so angeboten. Das hat sich jetzt nicht verändert, aber wir sitzen jetzt hier mal wieder in der Podcastbox zusammen und haben gesagt, wir nehmen auf.
Es war ganz spontan, haben wir das entschieden, ne?
Relativ, ja. Ich habe so gedacht, komm, jetzt ist es an der Zeit. Und du warst jetzt gerade auf der K5, richtig?
Korrekt.
Wie war's? Erzähl doch mal, was die K5 ist, vielleicht da.
Ja, ich würde sagen, hat sich etabliert als große E-Com-Messe. Findet immer in Berlin statt. Immer um die ähnliche Jahreszeit. Und ist so ein Mix aus klassisch Messe, aber auch Content. Also auch größere Bühnen.
Wie viel Besucher waren wir da?
Ja, etwas über 4.000, glaube ich, 4.500. Also eher kleiner, kompakter. Ich fand es angenehm, weil man überhaupt nicht gedrängelt war. Ich finde es auch ganz smart, dass die das mit dem Essen gleich in dem Hotel direkt mitgelöst haben.
Richtig.
Essen ist richtig, ist gut. Ja, also weißt du ja selber, zunehmend ist es so, dass ich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel damit rausnehme, und wenn man jetzt, glaube ich, auch hier und da Podcast in dem E-Com-Kosmos irgendwie hört, so, dann ist es auch viel, was sich wiederholt.
Hörst du auch nicht mehr so viel, ne? Klar, hast du gesagt?
Also nicht mehr ganz so viel, aber trotzdem, wenn du dann auf so eine Messe gehst, dann ist es, und da sitzen irgendwie auf der Bühne und dann erzählen von ihren Thesen und so, dann langweilt mich auch ein bisschen.
Ist ja auch viel schon erzählt worden, deswegen ist ja sicherlich auch die Frage, warum machen wir das Ganze jetzt hier nochmal, warum starten wir nochmal, haben wir noch was zu erzählen? Und ich fand so vom Konzept heranzugehen und zu sagen, wir haben so ein Thema, das wir uns wirklich nochmal anschauen und mal ein bisschen kritisch, weil es uns auch gerade vielleicht umtreibt. Ist mir auch völlig egal, ob das jetzt eine Relevanz hat für einen Markt oder nicht, und das ist wirklich alles Banane. Und da wir uns immer echt viel über so Performance, Google, SEA, Meta und natürlich KI austauschen. Also das ist das Krasse, Sebastian. Als wir aufgehört haben, da war noch nichts so großartig KI, und jetzt hast du hier gerade im Flur gestanden und hast irgendwie mit OpenAI, ChatGPT gesabbelt, und man hat echt schon hart gedacht, ganz schön krass, was da so jetzt geht, auch in der Sprachsteuerung, ne?
Ja, also ich finde auch so Pausen und Redewendungen und Äs und Ms fängt er auch an einzubauen. Das ist schon irgendwie crazy. Und dass es in den 2 Jahren sich so beschleunigt hat. Ich meine, das ist schon recht, als wir angefangen haben oder jetzt zur letzten Folge aufgenommen haben vor 2 Jahren, war das noch gar nicht absehbar.
Ich habe ja gerade eben zu dir gesagt, geht. Hier komm, lass mal kurz ein Selfie machen für unser Thumbnail bei den Kanälen und dann knallen wir das mal schön durch eine Bildgeschichte durch und dann machen wir daraus unser Thumbnail. Ja, aber wir können ja gleich noch. Wir haben ja unsere 3 Themen. Wollen wir sie zum Ende oder zu Anfang machen? Kurz einmal durch und dann unser Thema.
Ich bin gerade abgelenkt.
Alles klar, schreibt es doch in die Kommentare, wie ihr das Chat. Man macht das doch. Ey, ganz ehrlich, war ja krass, oder? So, Chat, sagt, was ihr denkt.
Ich lese gerade wieder eine Nachricht, dass bei uns im Volksdorf zwei Jungs von Massaker sind und deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen abgelenkt. Okay. Tagsüber.
Soll ich dann nochmal... Achtung.
Aber,
ja.
Aber Fotos von den beiden.
Ah, okay.
Beide von den Fotos, weil die da später nochmal langgelaufen sind.
Wie alt?
Naja, 15, 16.
Ah, warte mal, lass mal gucken, vielleicht kenne ich die ja.
Ja, ich schicke das auch mal weiter, dann kannst du es in die Fußballgruppe oder sowas weiterleiten, ob die irgendjemand kennt.
Oh ja. Ja, okay. Sonst einfach mal in KI reinwerfen, vielleicht.
Ja, das ist ja noch nicht so.
Nee, okay, alles klar. Aber wollen wir jetzt nochmal, um die Frage nochmal, wollen wir es zum Ende oder zum Anfang machen? Einmal kurz durch die Kanäle fliegen, ob es was Neues gibt.
Alter, ist mir egal.
Also.
Ich kann links wie rechts.
Okay.
Beidfüßig.
Komm, wir fangen jetzt mal mit dem Thema an. Und dann machen wir am Ende nochmal ganz kurz. Also es ist eigentlich dein Thema. Aber was hat dich die letzten 3-4 Wochen so ein bisschen beschäftigt? Und zwar aus Interesse an der Sache. Du bist so ein bisschen mal durch die Welt marschiert und hast so was für dich bemerkt, richtig? FMCG.
Ach so, das meinst du.
FMCG.
Ja.
Wir haben uns ein paar Mal drüber unterhalten, dass du zu mir gesagt hast, das ist echt krass, wie da teilweise der Markt noch gar nicht sich weiterentwickelt hat, gerade was so am POS stattfindet, oder?
Naja, ich meine, grundsätzlich hat sich da schon viel getan, weil echt in den letzten 5 Jahren, 10 Jahren ist echt einige Marken geschafft haben, aber durch Pure Online große FMCGs herauszufordern.
Hattest du denn jetzt gerade bei, wo wir bei K5 waren, war das auch Thema?
Nee, gar nicht. Gar nicht.
Wie kommt das nur?
Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht interessiert dich nicht so viele, ne?
Ja. Vielleicht nochmal für den ein oder anderen ZuhörerInnen. FMCG. Bedeutung.
Du bist doch der schlaue Fuchs von uns beiden, was so klassische Begriffe angeht. Also ich glaube, du kannst das viel besser erklären.
Ich jetzt?
Ja.
Ich soll.
Ja, ist einfach Fast Moving Consumer Goods. Also, ja, also Produkte des täglichen Bedarfs, die du schnell und häufig kaufst, ja. Genau. Lebensmittelgürtel zu Getränke, also Getränke, Flaschenpost zum Beispiel, ja, die dann am Ende auch gekauft worden sind. Haushaltswaren, Pflegeprodukte, alles, genau. Was du also schneller kaufen musst.
Also, ja. Eigentlich so alle Produkte, wenn ich so durch die DMs, Butnis, jetzt bei uns hier in Hamburg ist ja Butni, Rossmanns oder auch letztendlich durch jegliche Art von Supermarkt,
ja,
gehe,
Rewe.
Die ich da finde.
Ja,
so,
ja,
und
ja,
all diese Produkte sind so richtig im E-Com.
Nee, ist eher andersrum. Also es haben eher einige klassische E-Com-Marken, die mit dem FMCG online angefangen haben, es geschafft, in den Offline-Retail zu gehen. So, oder
richtig.
Kommen. Aber nur weil der Demand entstanden ist durch das E-Com-Business, ja. Nicht der Demand ist entstanden, weil ich große Kataloge und Maybelline, whatever, Lipstick und Co. groß mit TV bespielt habe und deswegen das jetzt irgendwie im POS gekauft wird, sondern wirklich mit Direct-to-Consumer eigentlich angefangen hat.
Genau.
und nicht, ich stehe im Regal und hoffe mal, es wird verkauft, wenn ich viel für Marke ausgebe.
Also wenn ich den Weg beschreite und sage, ich bin ein starker E-Com-Brand und habe schon Umsatz gebaut und gehe jetzt an POS,
ja,
dann kann das ja nur zur Folge haben, dass ich sage, ich will jetzt wirklich Stückzahlenwachstum haben. Da kann es am Ende des Tages ja nicht um Effizienz gehen, weil eigentlich mit ganz vielen Brands, mit denen ich schon gesprochen habe, war immer das Thema, puh, da ist die Marge aber so dünn, ja, dass du eigentlich nur noch über Masse kommen kannst. Es geht gar nicht mehr anders.
Ja, und das Ding ist ja auch, dass du sagen musst, dass die Rewes und die Butnis oder RDMs ja auch anfangen, einfach Dinge zu kopieren. Ja? Zu sagen, ich habe jetzt meine eigene Pflegelinie, ja, Haarwachs, whatever, unsere DM, gehe da mit dem Preis um die Hälfte runter und bin halt super preisaggressiv am Regal. Also deswegen glaube ich auch, ist ja die Gefahr, wenn du in so ein Retail reingehst, dass du da auch rausfliegst, so, oder kopiert wirst und dann das Problem hast, dass du vielleicht das Produkt gut gefunden hast, hast bisher gekauft und gehst aber rein und dann steht das für die Hälfte von einem, also schreibt da auch irgendwas XYZ drauf und sagt auch total Hyaluron, total toll und kaufst dann das Produkt.
Ja, aber die Argumente,
für die Hälfte.
Ja, aber die Argumente am Point of Sale sind doch andere und ich glaube, damit tun sich auch alle so schwer und damit tun sich vor allen Dingen auch welche schwer, die sagen, ich komme aus dem POS und möchte jetzt E-Com machen, dass dieses Spiel einfach komplett anders funktioniert.
Ja, richtig.
So, und dass auf einmal in Anführungsstrichen der Preis und die Umverpackung zwar auch eine Relevanz haben, aber das ganze Storytelling drumherum und die ganze Aussteuerung
ist halt weg.
Und die, ja, genau.
Ist
so.
Halt weg.
Ja, ja. So, und du musst auf einmal musst du dir deinen eigenen Laden bauen, mhm, ja, im E-Com-Bereich und musst auf einmal irgendwie auch noch ganz andere Themen beherrschen. Ich glaube, egal wie rum der Weg läuft, ich habe immer so das Gefühl, die Transformation von dem einen in das andere oder von immer schwierig. Immer, immer schwierig.
Ich glaube, nicht nur die Transformation schwierig, sondern auch, dass du dich natürlich, wenn du sagst, POS ist nachher vielleicht sogar mein starker Kanal, dich ja einfach mega abhängig davon machst.
Ja, gut, bisschen.
Wirklich mega abhängig.
Ja, gut, davon ist, machst, natürlich, ja? Ist natürlich abhängig davon, wie du dann auch gelistet bist, wie breit du gelistet bist, welche Stückzahlen du abverkaufst. Das kann, wenn du an den POS als E-Com-Unternehmen gehst, kann das, sag ich mal, primär um das Thema Stückzahl gehen, um das zu stärken, damit du einfach sagst, okay, ich kann dann auch günstiger produzieren und habe einen günstigeren Einkaufspreis, kann vielleicht sogar meine eigene Produktionsstätte irgendwann darüber aufmachen, weil es sich bisher nicht gelohnt hat. Was ich ja immer wieder mitbekomme, viele der Brands, die so unterwegs sind, haben ja gar keine eigenen Produktionsstätten.
Ja, also, ja, klar. Also auch das ganze Supplement und Co. Vertical, das ja auch völlig durch die Decke gegangen ist in den letzten 2 Jahren, wenn nicht sogar noch einen Tick länger, aber ich schon in den letzten 2 Jahren, die kommen über Packaging. Also das ist der Inhalt, Kollagen ist Kollagen. Ey, ob ich das mal in A, B oder C kaufe, ist dasselbe.
Oh, das erzähle aber bitte keinem aus der Branche, in Anführungsstrichen. Da.
Also aber zumindest die da jetzt so am Markt sind, AG1 und Co., ja, oh, jetzt habe ich Werbung gemacht, das ist halt, Kollagen ist das von allen dasselbe. Klar, die erzählen dir alle, dass es total toll ist und ihr es alles gewonnen hat und die besten Testergebnisse und da ja auch so halbseiden Marketing machen mit so schönen Landingpages, wo sie dann sagen, unser Testsieger und von Ärzten empfohlen und so, ja. Am besten dann auch mit einer Domain, die einen Inhaber in Dubai oder sowas hat, ja.
Was glaubst du denn, Liebling? Sebastian, du bist ja deutlich näher dran durch deinen Job. Was glaubst du denn, sind so die großen Fehler der Brands, die vor allen Dingen stark am POS sind und dann im E-Com ein Setup bauen wollen? Was sind die Fehler, die da gemacht werden? Und da werden aus meiner Sicht echt, ja, Fehler gemacht, oder?
Also wenn du mich sagst, ein strukturelles Thema, ja. POS ist die Frage, wie lange gibt es das denn noch in der Frequenz und in der Reichweite und in der Größe, wenn ich anfange, alles digital zu kaufen oder zu bekommen? So, was für eine Rechtfertigung hat denn am Ende einen DM offline? Ist es irgendwie für dich ein Happening, in den DM zu gehen? Also es ist eher bedarfsdeckend. Und ich meine, bedarfsdeckend kannst du sehr, 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 sehr gut online machen.
Ich habe so das Gefühl, dass sich der Markt echt spaltet. Und wenn du mich danach fragst, was den Einkauf DM ausmacht, ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe, aber ich kann mir schon vorstellen, die realen Touchpoints, also der Grund rauszugehen,
ja,
wird immer weniger.
Ja, voll.
Das heißt,
voll.
Andersrum ist ja der menschliche oder das menschliche Treffen oder das Entdecken und mal wieder physisch durch die Gegend zu gehen und sich was anzugucken, der Bedarf wächst, glaube ich. Deswegen ist ja auch, brauchen wir nicht aufmachen, das Fass jetzt, aber meine These ist zum Beispiel, hättest du mich vor 6, 7 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, oh, Messe, die werden es schwer haben. Andersrum, hier, nach Corona und ganze Digital und KI und bla bla, Messen immer noch gut, weil da treffen sich Menschen. So, da haben die Bock drauf.
Ja, aber ist ein Event.
Ja.
Ist kein Event, zum DM zu gehen.
Ah, das nee, für nee, dich? Nee, nee, ah, nee, Sebastian, nee, 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 aber da bist du nicht in der Bubble, nee, ey. Nee. Es gibt genug Leute, also ich ertappe mich selber dabei, manchmal in den Supermarkt zu gehen und zu sagen, ach, einfach mal durch die Regale mal ein bisschen was gucken. Ey, jetzt, das gehört irgendwie dazu, also finde ich schon. Und jetzt sag du mir nicht, dass die frische Theke in Anführungsstrichen nicht auch ein Happening sein kann. Wo man auch sagt, boah, hab ich mal Bock drauf, Alter. Ich guck mir mal ein bisschen was an, ich probier mal was.
Ich kenne nicht mehr viele gute frische Theken.
Ja, okay. Aber aber auch da glaube ich, das ist natürlich auch alles eine Kosten- und Preisfrage, aber derjenige, der sich vielleicht leisten kann, der fährt einfach gerne auch mal zum, wenn es dann Fleisch, echtes
Fleisch,
zum Schlachter dann.
Ja, mal und gerne. So,
ja.
Aber nicht in der Frequenz, wie man FMCG heute kennt. So, es wird rückläufig werden.
Wie oft gehst du in den Supermarkt in der Woche?
Einmal.
Ah, guck mal, ich bin schon eher so ein Stückelkaufer.
Ja.
Ich bin so 3-mal bestimmt die Woche, wenn nicht sogar 4-mal
da.
Aber
so Modellen in Städten wie Flink und Co. hat das auch obsolet gemacht, dahin zu gehen. Und dieses Gestückelte, dir mal schnell für 20 Euro irgendwas liefern zu lassen, das hat ja, ich meine, es war auch, die sind ja auch hochskaliert so. Also, und einen Picknick, die kommen jetzt auch in die nächsten Städte. Und ganz ehrlich, das ist halt einfach bedarfsdeckend.
Ja, aber bevor du
Ich gebe dir recht, es wird schwieriger, Produkte zu entdecken. Das, was du heute ja irgendwie so am Regal halt trotzdem ein bisschen kannst, dass du auch neue Produkte entdeckst oder neue Produkte platzierst. Aber es ist halt super schwer, das nachher online zu transferieren.
Ja,
ich glaube, da tun sich die Marken genau schwer, weil am Ende da ja ganz andere Dinge funktionieren, ganz andere Dinge zählen als das, was man irgendwie so als klassische Markenführung für so ein Produkt aus dem Beauty-Bereich, nehmen wir mal Beauty-Bereich, nimmt, ja, das online funktioniert einfach ganz anders und das verstehen die gar nicht.
Ist ja auch ein bisschen abhängig von der Marke, das erleben wir ja auch immer wieder, auch als Agentur und die Sachen funktionieren nicht gleichförmig.
Hey,
also,
aber
ne?
Hast du, ganz, ganz, ganz neuer Case, hast du den Exit gehört von Justin Biebers Frau?
Das macht mich ein bisschen, von Justin Biebers Frau.
Ja, Hailey heißt sie, glaube ich.
Der hat eine Frau? Ich bin in diesem Game nicht so eingestiegen. Ich bin da nicht so stark, dass ich...
Die hat jetzt gerade ihr Startup, Rode hieß es, R-H-O-D-E, also eher ein bisschen wie Rode Mikros, hat jetzt gerade...
Richtig!
Hat an Elf Beauty verkauft. Elf Beauty ist auch so ein riesen Beauty-E-Com. Und die hat das für bis zu 1 Milliarde Dollar, munkelt man, verkauft. Und das Unternehmen war wie alt?
Warte mal, das Unternehmen war 2 Jahre alt.
Korrekt. Ah, nee, falsch, 3 Jahre.
Oh,
ich wollte dich ärgern.
Hab ich noch anderen hier? Ah, ja, da, alles
so.
Klar.
E-com only. E-com only. Die hat das mit ihrer Personal Brand und Content und Influencer so hoch skaliert, Nur online, die hat nicht offline verkauft.
Aber die hat wahrscheinlich ihr Gesicht auch reingehalten, dann musste Justin Bieber auch nochmal mit ins Bild.
Das weiß ich nicht, also und, sie schon, aber die haben auch einfach extrem gut das Thema Influencer, Empfehlungen und Social Brand verstanden.
Also wenn man
und das
Mann
schlägt,
Justin,
das ja, schlägt aber...
Das kannst du doch, du kannst doch das eine Anfang, wenn mein Mann Justin Bieber ist, Alter, dann sag ich dem, du ruf doch mal bitte aus deinem Telefonbuch mal 5 Leute an, die sagen, dass das Produkt geil ist. Da ist Influencer-Marketing aber easy way to go.
Trotzdem wollte ich dir nur dazu sagen, dass das möglich ist.
Das
und
ist
zwar
möglich.
Ohne irgendwie einen Offline-Schiss-Listing bei einem DM, wo ich neben anderen stehe und morgen rausfliege, weil es sich nicht gut genug verkauft, oder DM dann meine Marke kopiert und sagt, hey, wir haben das Gleiche und verkaufst für die Hälfte.
Das finde ich im Übrigen krass, dazu hatte ich vorhin noch nichts gesagt, aber wenn du dir anguckst, wie gut die mittlerweile auch im Packaging geworden sind.
Klar, die kopieren
wieder,
das hart.
Habe ich auch letztens wieder eine Anfrage gehabt, da ging es um Packaging auch für eine hausinterne Marke. Die geben sich da mittlerweile auch echt Mühe und die Produkte sind insgesamt ja auch nicht Pain so.
Nee.
Aber das würde ja dann doch auch ganz stark in das einzahlen, wo wir auch immer viel drüber diskutieren, die Marke und das Markenversprechen und die Markenwelt, die muss richtig gut sein, damit ich mich am Ende nicht für das in Anführungsstrichen No-Name-Produkt entscheide, sondern mich dann für das Produkt entscheide.
Genau, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass du das offline, also das ist so, als wenn du sagst, hey, das ist mein Versprechen. Ich habe das beste Produkt auf dieser Welt. Und es kostet 20 Euro. Ja? Und normalerweise ist das Produkt eigentlich nur 5 Euro wert. Bau da ein riesen Versprechen auf. Und dann gehst du an den POS und daneben steht in einer guten Verpackung, da steht dasselbe drauf und es kostet nicht 20 Euro, sondern 5 Euro. Und ich sag dir, dann wird Marke ganz schnell ausgehebelt, wenn du das Gefühl hast, okay, wir haben ein Markenversprechen gegeben, ja okay, wenn ich mit dem Preis hinhalte und sage, hey, guck mal hier, die beiden Getränke sind genau das gleiche, hier bei uns auf dem Tisch stehen, ja, genau das gleiche. Das ist ja das Phänomen von Aldi und Lidl, die Kopien von Chips und whatever machen, ja. Ich glaube, dass es endlich, dass du sagst, ich kann für das Produkt das Doppelte und Dreifache verlangen, vor allen Dingen, wenn es dir ins Gesicht gehalten wird.
Ich glaube, es ist
ins
total
Gesicht.
Segment- und produktabhängig. Ich glaube, es gibt Produkt, dass du, und da habe ich auch Cases erlebt.
Aber nicht bei einem Handelsprodukt, was nicht unique ist. Nochmal, wenn es nicht unique ist, sondern eher ein typisches Handelsprodukt ist oder sehr einfach kopierbar ist, weil du sagst, hey,
Aber guck dir die Energy-Drinks an, guck dir die Energy-Drinks an. Da gibt es mittlerweile, also eigentlich gibt es beim Energy-Drink, und das... Also die schmecken alle sehr ähnlich,
ja.
So. Und ob es nun das fliegende Produkt ist oder ich sag dir eins, da ist Markenwelt, Markenstory, habe ich selber erlebt. Da sitzen mittlerweile Companies, die sagen, wir haben noch die wir haben die Lagerflächen bei uns, so, wir liefern aus, Produktion machen wir gar nicht, haben vielleicht eine kleine Entwicklungsabteilung, aber ansonsten sind bei uns die großen Themen Vertrieb und Marketing, Vollgas.
Ja,
und zwar Marketing im Sinne von, jeder muss dieses Produkt kennen und die hat es einen E-Com-Store, der macht ein bisschen Umsatz, aber die wirkliche Masse, die machen sie dann in den Kühlschränken, in den Regalen, am POS, in der Gastro und so weiter und so fort. Und da spielt Marke schon eine Rolle. Aber, und jetzt komme ich mit dem Aber, es gibt halt Produkte und Produktsegmente, wo die Marke dir nicht so stark hilft. Und das musst du erkennen.
Aber trotzdem, hättest du vor, also wieder zum Thema FMCG oder hättest du vor 10 oder 15 Jahren gedacht, dass sich neben der fliegenden Marke sich andere Energy Drinks überhaupt relevant schaffen, Marktanteil zu bekommen? Weil die haben ja so viel, also wirklich so viel Markt beherrscht und da gab es ja lange gar nichts, keine Alternative. Und was ist da gekommen? Das waren jetzt nicht irgendwelche großen Lebensmittelkonzerne, die diese Marken alle entwickelt haben, gesagt haben, hey, wir bauen uns auch einen Energy Drink, haben ja alle versucht, sondern es kamen die Herausforderer, die aus der Komfortzone rausgegangen sind, gesagt haben, Alter, wir machen das anders als die.
Da bin ich dabei.
Wir machen das irgendwie auch online, wir machen es erlebbar, wir gehen in die Social-Kanäle, wir platzieren das bei Influencern und Co. und denken das einfach anders und es funktioniert auch. Und ich würde auch sagen, das wird in Zukunft Zukunft auch immer gehen. Das heißt also, du wirst eigentlich nie schaffen, das war auch eine These von der K5, du wirst nie schaffen, natürlich den 100% Kuchen zu bekommen. Es wird immer welche geben, Herausforderer, die eine gute Nische gefunden haben und damit auch signifikanten Marktanteil bekommen. So. Und die haben sie halt anders aufgebaut, als das irgendwie reingehämmert über lineares TV von den anderen Marken war. Ja.
Aber wenn du die Herausforderung hast, aus dem POS zu kommen, hast jetzt die Aufgabe, hatte ich auch vor ein paar Jahren ein Thema, baue jetzt E-Com auf, haben wir noch gar nicht, beziehungsweise spärlich. Ja,
ja. Ja.
Dann musst du doch in deiner Company einfach ein komplett neues Setting bauen.
Klar, klar.
So, und kannst ja nicht sagen, okay, derjenige, der jetzt gerade vielleicht ganz erfolgreich auch Social Media organisch macht und ab und an mal einen Beitrag verlängert, um die Reichweite zu stärken, der wird das Game Performance Marketing nicht drehen.
Natürlich, und ich würde ehrlicherweise auch keinen unbedingt reinholen, der FMCG-Erfahrung hat. Weil ich will ja genau damit brechen.
Ja.
Ich will ja genau damit brechen.
Ja.
Und nicht das replizieren, was die vor 20 Jahren schon gemacht haben.
Ja, und man ist
rückwärts gewandt.
Ja, und man muss ja auch immer ein bisschen sagen, irgendwie, genau, welche Expertise bringt dann eigentlich jemand mit? Welchen Blick bringt der darauf auf die Veranstaltung mit? Das ist ja etwas, was ich als Agentur auch häufig erlebe. Denn sprichst du mit einem Kunden und dann ist die Frage, ja, was haben sie denn in unserer Branche bisher gemacht? Und dann sagst du, ja, vielleicht hast du mal so ein, zwei Cases, aber wir arbeiten so breit auf Marken und habe so viele Cases gesehen, dass ich am Ende des Tages schon abstrahieren kann und sagen kann, ich verstehe, was zu tun ist, und vor allen Dingen das mit einer hochgradigen Konsequenz.
Ja, und ich habe auch die Smartness, Dinge anders zu machen.
Ja,
weil ich einfach gelernt habe, auch mit Dingen zu brechen, um sie anders zu machen. Und ich glaube, das ist der große Mehrwert.
Aber ist das dann Unvermögen oder ist das Angst, was falsch zu machen? Also der Entscheider, der sagt...
Ja, gut, gibt ja mehrere Punkte, was Gründe sind, warum du das am Ende nicht machst. Ja. Zum einen ist das, glaube ich, einfach Unwissenheit. So. Ja, oder ich lebe noch in der alten Welt, wo wir noch irgendwie Kataloge gedruckt haben und Fotoshootings in Südafrika gemacht haben oder so, ja. Das ist die Old Economy, würde ich sagen.
Aber gerade die Old Economy ist doch, wenn du das so beschreibst, das sind doch die, die vor allen Dingen auch Angst davor hatten, was falsch zu machen. Deswegen haben sie gesagt, okay, genau, dann gehen wir halt den klassischen Weg.
Das ist auch keine Frage.
So.
Das ist auch keine Frage.
Ist doch eigentlich total...
Ja, ey, ganz ehrlich, und die gucken dann auf so Cases wie Road und sagen, boah, wie haben die das denn gemacht?
Naja, und es ist überhaupt nicht... Also,
und holt sich dann trotzdem jemanden rein, der da keine Erfahrung
hat. Der Witz dabei ist, und das ist nämlich das Company-Setting und die ganze Struktur innerhalb einer Branche kann so unterschiedlich sein, dass es total egal ist, ob du in dem Bereich Erfahrung hast, wenn du halt nicht explizit E-Com kannst oder wenn du dann in Anführungsstrichen nicht POS kannst. Ja, also und vor allen Dingen muss man auch zutrauen können, sich auch, also wer kann alles zutrauen können, sich in Themen reinzudenken, reinzuarbeiten und es auch als partnerschaftliches Zusammenspiel jetzt aus meinem Blick Agentur, wenn ich jetzt sage, für welche Company bist du tätig, in Anführungsstrichen, dann ist es ja auch immer, du kommst ja irgendwo hin und da sind ja Erfahrungswerte und dann schnappst du dir Leute aus dem Unternehmen und sagst, ey, welche Erfahrung hast du gemacht? Alles klar, nehme ich mit. Ist es eine Erfahrung, wo ich sage, relevant, okay, packe ich auf die Vorsichtsseite oder sage ich, ja, okay, alles klar, aber hast du dafür irgendeinen Beweis? Nein, okay, auf Wiedersehen, dann ist es für mich erstmal nicht relevant. So, und das ist das, was die Stärke ausmacht.
Am Ende hängst du davon ab, dass du jemanden smarten da hast.
Ja, und
ob der jetzt Erfahrung in dem Bereich hat,
du musst halt Kanäle, du musst die Kanäle beherrschen, du musst wissen, wie die Kanäle funktionieren. Für mich tausendmal wichtiger zu wissen, wie funktioniert Meta, wie funktioniert Performance Marketing.
Am Ende musst du halt das richtige Mindset haben und zu sagen, ich will Wachstum und ich erzeuge auch Wachstum, indem ich halt einfach Dinge verändere und nicht den alten Glauben Ewigkeiten hinterherlaufe. Das ist ja eine Mindset-Frage auch, ja? Und ich würde mal sagen, ja, das schlägt das.
Das würde ich auch sagen. Also, aber Es ist aber auch wirklich, muss ich auch fairerweise sagen, kein einfacher Markt, weil, wie gesagt, gerade bei Produkten, die du vielleicht irgendwie, die niedrigpreisig sind, sag ich mal, ja, wir reden über voll, ein 1-2-Euro-Produkt irgendwie.
Ja, oder 10, 15, 20 Euro ist auch nicht so trivial, ja, das irgendwie profitabel eine Meta einzukaufen.
Ganz,
ne? Also
genau.
Also bei den CPMs und so weiter, die da jetzt gerade unterwegs sind, ist es auch schon ein schwieriger Case. Deswegen, also die von Rode haben halt super viel über den Organic Part gemacht. Klar haben die dafür auch Geld bezahlt, aber haben nicht viel Media ausgegeben.
Über den Organic Part?
Ja.
Das sagst du jetzt?
Ja, Influencer.
Ah, okay.
Ja,
gut,
also,
okay.
Ja, am Ende kostet auch Geld, klar, aber andere Mechanik. Ja,
ja, weil ich, also das würde ja mit der Aussage und These brechen, dass man über organische Social Media, ohne eine Euro auszugeben, sondern nur rein organisch was macht, dass man damit E-Com gewinnen kann.
Ja, also gewinnen nicht. Gewinnen nicht. Also ich glaube schon, dass du Dinge auch machen kannst, die nicht unbedingt Geld kosten, so, oder darauf hoffen, dass Dinge passieren, weil du, keine Ahnung, alle bemusterst, kostenlos mit Produkten, hoffst, dass irgendjemand das benutzt, so, ja, aber damit kriegst du es nicht auf einem Scalable, schon gar nicht auf Milliarde Bewertung oder, keine Ahnung, kriegst du auch keine 10 Millionen Company mit hin.
Ja, du kriegst es aber auch irgendwie meistens dann nicht in Geschwindigkeit angeschoben.
Ja, vor allen Dingen ist ja immer die Frage, wie oft kann ich das replizieren? So,
ja.
Am Ende, ne?
Also
für so einen Anfangs-Initial-Push kann das helfen, aber ich glaube nicht, dass du das irgendwie dauerhaft, das ist keine scalable Lösung.
Also nehmen wir jetzt mal eine Energy-Dose, wenn du jetzt sagst irgendwie, wir haben 10.000 Energy-Dosen und verschicken die kostenfrei,
ja,
dann sagst du, das kriegt man auch organisch hin.
Also 10.000? Nee, also genau, ich glaube, wenn du in 10.000 Influencer diesen Energy Drink rauswirfst, 5% vielleicht würden das mal testen und auch vielleicht einen Content rausmachen.
Okay, so rum. Das heißt,
genau,
du gehst einfach da auf Masse und sagst, du schickst, aber das kostet, also, und jetzt mal wieder andersrum. Administration, ich nehme jetzt mal, ne? Du sagst,
ja,
ich schicke jetzt irgendwie 5000 Content Creator, die musst du erstmal haben.
Ja, ja,
dann musst
klar,
du so,
klar.
Ich meine, da gehört ja eine Menge zu.
Und nochmal auf den Punkt, das ist halt, was willst du denn das danach machen? Ja.
So, bei mir klingelt gerade das Telefon. Hier ist gerade, wir machen mal eine kurze Werbeunterbrechung und dann geht's gleich weiter.
Seit wann haben wir Werbung? Ich habe noch keinen Cent gesehen davon.
Tja, ich für dich. Was soll ich sagen? Der Anruf,
zurück.
Der Anruf war genau das, was wir gerade eben besprochen haben. Gehen wir heute noch einkaufen?
Nee, ich habe bestellt.
Genau, nee, ich hab bestellt. Nein, wir waren stehen geblieben beim Thema, weiß ich nicht mehr.
Rückwärtsgewandt.
Rückwärts
die richtigen Leute, richtigen Leute zu heiern.
Ja, genau, Sebastian, du bist doch derjenige, um jetzt mal so ein bisschen was mitzugeben. Worauf sollte man achten, wenn man, jetzt sag ich mal, so ein Teamsetting E-Com intern aufbauen will? Was sind so die Sachen, wo du sagst, gerade wenn ich vielleicht als Marketingleiter oder CEO, whatever, keine große E-Com-Expertise, Performance-Marketing-Expertise habe, was brauche ich?
Also auf jeden Fall keine Marketing-Melanies. Oder Manfreds.
Hallo, es gibt sehr, sehr nette Marketing-Manfreds und Melanies, ja?
Ja, das stimmt. Ja, das war
ich
jetzt
weiß,
ein Insider.
Du, ja, ich ja, weiß, ich weiß.
Das war ein Insider.
Ich weiß, was du damit sagst.
Ich glaube, es wissen auch viele andere, was damit gemeint ist, ja? Ich suche jemanden, der kann Social, Paid und Organic, dann soll er bitte auch noch SEA können, Grafik soll er am besten auch noch können und zur Not auch Kundenservice. Und E-Mail-Marketing habe ich natürlich auch noch vergessen, CRM. Ja, also, worauf ich hinaus will, hire Leute mit Kompetenz. Und ich meine, in der heutigen Zeit musst du dann auch sagen, hire Leute mit Kompetenz, die auch verstehen, wie man automatisiert mit AI. Und am Ende, ja, also, ich würde, wenn ich ein E-Com, wird zu oft daran gespart und wird einfach unterdurchschnittliche Leute eingestellt. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Du brauchst schon jemanden, der eine absolute Lead- und Führungsposition und Führungsrolle im Unternehmen für das ganze Thema E-Com-Marketing übernimmt und es aber genügend operative Kompetenz hat, auch Teams aufzubauen und zu schulen und bewerten zu können, aber auch, um die wachsen lassen zu können, mit seinem Knowledge ein Team auch jung und hungrig und motiviert zu heiern, die sich entwickeln wollen. Und würde dann am Ende nicht unbedingt hingehen und sagen, ich will jetzt dann nur ein Team von Senioren oder sowas heiern. Ich bin großer Fan von Leute auszubilden und vor allen Dingen nicht Leute zu heiern, die das schon seit 10, 15 Jahren machen. Und genau wie diese FMCG-Leute kommt das langsame Marketing auch. Ja, die dann sagen, ja, ich habe sie ja schon immer so gemacht. Meta auch. So. Die dann zu drehen und zu sagen, du musst auch daran denken, das, was du vorhin gesagt hast, irgendwo, und diese Transferleistung, Dinge zu adaptieren und anders zu denken und zu merken, okay, für die Marke funktioniert das anders. Ich muss es andersrum drehen. Das kriegen die meisten nicht hin. Und schon gar nicht, wenn sie irgendwie sehr lange bei einer Company waren, die kriegen dann den Shift gar nicht hin, das andersrum zu denken. Und das ist ja im Prinzip am Ende dann auch eine Sache von, ich will es auch nicht verallgemeinern, es gibt die Leute auch, aber die Sache ist, dass du die Leute mit dem richtigen Mindset brauchst. Und das ist, glaube ich, eher fast noch wichtiger, Mindset und Potenzial zu heiern, anstatt zu sagen, der hat jetzt schon super viel Knowledge in einem bestimmten Bereich. Weil dieses Knowledge, das ist halt auch schnell dated. Und vor allen Dingen in der heutigen Zeit ist es schnell dated, wenn du siehst, wie schnell KI und andere Dinge halt Dinge automatisieren. Das ist halt, und wie sich auch Dinge weiterentwickeln, ja. Früher haben wir noch Google Ads irgendwie super granular gebaut, das ist vorbei. Ist ja schön, dass du das Knowledge hast und das heute bei mir auch so machen wollen würdest, aber das ist nicht mehr State of the Art.
Hört sich für mich, also nachvollziehbar, hört sich für mich von außen aber eigentlich nach der größten Herausforderung an.
Voll.
Im E-Com.
Voll.
Also das ist das Thema. Aber was du richtig sagst, du brauchst eine Person, die dann ja wirklich absolut schon einen Überblick hat.
Ja, klar.
Über Kanäle, über wie funktioniert das, wo stehen wir, der nicht nur auf Augenhöhe vielleicht mit Meta-Pros und Google-Experts spricht, sondern vielleicht sogar sagt so, so viel Impact bekomme ich gar nicht mehr, und der kann dann aber, oder diejenige kann dann sagen, okay, ich baue mir jetzt ein Team auf. Gerne auch von jungen, hungrigen, auch wilden Leuten.
Logisch, also vor allem für Kanäle so wie TikTok, so, ja, das ist, tue ich mich auch schwer. Mhm. Ja, also, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du da Leute heiern kannst, die das deutlich besser verstehen. Zumindest contentseitig, ja. Ich glaube, alles, was dann dahinter wieder ist, und Zahlen und Data und so weiter, ja, das ist halt noch ein anderes Thema, aber zumindest die Plattform mehr zu verstehen. Und das war der Bogen zur K5. Ich habe das Gefühl gehabt, dass da mehr die Old Economy war. Ich würde jetzt nicht sagen, White Old Man, ja, aber ein bisschen, ich gehöre auch dazu, ja, mittlerweile. Aber
vor zwei Jahren war das noch anders.
Mir ist das so aufgefallen, ja, so die da waren wenige, wo ich gesagt habe, das fand ich halt irgendwie inspired, weil da kam jemand mit jungen, einer frischen Idee, mit einem anderen Mindset rein und einem anderen nativen Verständnis, als jetzt irgendwie die These zu sagen, ja, TikTok Shops oder whatever ist jetzt irgendwie, ja, ihr versteht es nicht.
Ja.
Oder ihr seid auch weit weg.
Ja.
Also, es gibt dann wenige nur, die das adaptiert kriegen und verstehen, was es dafür braucht. Aber ich glaube, das ist ja am Ende dann auch eine große Kunst, wenn du so jemanden heierst, dass er sagt, so, ich habe da jetzt nicht so ein Ego, dass ich jetzt hier der Beste sein muss, was Verständnis von TikTok-Creators angeht, und ich bin hier der alles weiß und alles ruled, sondern der auch von sich aus sagt, so, das ist bewusst eine Kompetenz, die hole ich rein, und der weiß bestimmt viel besser als ich Bescheid. Und das sehe ich ja auch oft so in so Lead-Rollen, dass dann da extra Leute reingeholt würden, ja, I rule them all, weil ich bin immer noch Don Geilo, ja, ich bin der CMO und ich weiß alles, so.
Ja, genau,
versuch mir gar nicht zu erzählen.
Das mache ich schon seit 20 Jahren so. Und, ja.
Oder ich habe es irgendwo gelesen.
Ja.
Oder auf einer Konferenz, ich weiß, wie es läuft.
Ich habe ein Seminar mitgemacht.
Ja, genau.
Ich habe mir zwei Tage lang hier Performance-Marketing-Seminar gemacht, und jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, Alter. Also lass mich in. Das finde ich wirklich schwierig. Und
du, das ist, das sehe ich ja auch als größtes Thema. Das eine ist ja irgendwie das, sag ich mal, das Knowledge, das Basis-Knowledge, was man sich rausschaffen kann. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, Data dürfen operativ überhaupt das zu können und auch Dinge abstrahieren und ableiten zu können. Darum geht's eigentlich, ja? Und das können die meisten nicht.
Mhm.
Und das lernt man auch nicht irgendwo in einem Kurs oder so, ja?
Aber jetzt aus Agentursicht muss ich mir ja schon auch die Frage stellen, welche Rolle spielen wir in diesen Settings in der Zukunft?
Ja.
Viele Themenbereiche fallen weg, weil sie
durch
von KI
ersetzt werden,
von KI ersetzt werden, übernommen werden. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass es darum geht, der strategische Partner zu sein,
der den Finger in die Wunde legt.
Ja, aber auch mal das Spiegelbild zu bauen, auch mal die Situation zu spiegeln.
Challenger zu sein, ja.
Impulse zu liefern und vielleicht Neuerungen zu bringen. Das geht aber ja nur dann, wenn das Unternehmen mitspielt, wenn es Bock hat, wenn es die Tür öffnet. Also von der Persona, von der du gerade gesprochen hast, ich weiß, wie das geht und ich bestimme am Ende des Tages. Das wird schwierig. So.
Das wird auch vor allen Dingen mit der jüngeren Generation schwierig.
Ja.
So. Also das meinte ich ja mit, du wirst die Leute nicht kriegen, weil dieser Clash von der jüngeren und älteren Generation ganz stark passiert. So.
Was ich natürlich als totaler heraussehe, dass ja die Herausforderung für Agentur immer wieder ist, dass innerhalb des Settings sich etwas verändert. Ja, auf einmal ist eine Person weg, die aus dem Team, könnt ihr das mit übernehmen? Nee, jetzt machen wir das wieder. Das wird also diese dauerhafte Unruhe ganz schwierig. Ich glaube, wenn man eine Agentur in ein Setting richtig gut implementieren will, dann muss die Rolle der Agentur klar sein.
Ja.
Die darf nicht ständig verschoben werden, sondern man muss halt sagen, pass mal auf, das ist der Tanzbereich, in dem ihr euch aufhaltet. Das ist die Erwartungshaltung, die wir an euch haben. Wenn ihr dann sogar die Möglichkeit habt, uns zu challengen und auch mal über den Teller ranzugucken, da bin ich auch ein großer Freund von, zu sagen, mich geht's ja eigentlich nichts an.
Ja.
Aber so nach 7, 8 Jahren dürft ihr auch mal über eure Marke und mal ein Rebranding nachdenken, weil es der Sache dienlich ist. Und das ist das. Also es geht für mich am Ende immer darum, eine Relevanz im Markt zu haben mit meinen Produkten und mit meinem Service. So, und diese Relevanz bekomme ich nur dann, wenn ich sauber zur Zielgruppe passe. Und da verändert sich halt was. Und ich verändere mich ja auch als Unternehmen und Marke. Und die Kanäle verändern sich. Und schon muss ich irgendwie gucken. So, deswegen finde ich ja immer dieses Thema, da haben wir ja nun auch schon 100-mal drüber diskutiert. Marke, doch. Ich finde Markenführung wichtig. Ich finde die Hinterfragung, ob eine Marke ein Fresh-Up braucht, ob es ein Gesamtrelaunch benötigt und immer wieder gegeben. Aber das darf nicht zu weit vorne stehen, sondern gerade im E-Com, da bist du ja auch Scheiß auf Corporate, ja. Hauptsache es performt. So. Naja, übertrieben. Wir reden ja manchmal genau in dieser Sprache. So funktioniert's nicht, ist klar. Aber sich ein wenig locker machen und sagen, ey, du willst von mir am Ende des Tages Kennzahlen. Wir sollen datengetrieben sein. Und alles, was du tust, ist zu blockieren. Dass das nicht erreicht werden kann, dann haben wir ein Mismatch.
Ja.
Und das muss man klar ansprechen
und
auflösen.
Absolut, so. Absolut.
Und da bin ich absolut Fan von. Also ist denn jetzt in der letzten Zeit, um vielleicht mal mit dem Thema jetzt mal so einen Punkt hinter zu machen, werden wir ja vielleicht ab und an, wenn wir in den nächsten 2, 4, 6, 8 Jahren vom Zyklus her wieder mal einen Podcast
machen. Ja,
genau. Werden uns ja vielleicht schon auch nochmal FMCG-Brands begegnen. Nein, aber hast du denn jetzt so eine Marke, wo du sagst, ey, jetzt hattest du ja gerade eben das Justin Bieber-Thema, aber jetzt mal so auf dem deutschen Markt, wo du sagst, so, die haben es richtig gut gemacht?
wo du sagst, so, da guckst du auf den Case drauf, er nimmt sich nur sein Handy. Frag doch mal ChatGPT.
Nein,
Chat, welche FMCG-Marke hat denn so richtig gut skaliert in den letzten 2 Jahren? So, da kommt's wieder.
Ich glaube, es gab da schon ein paar Cases, aber wenn wir jetzt irgendwie bei dem Thema Energy und Co. sind, würde ich sagen, haben die von Holy schon ziemlich guten Case gebaut.
Mhm.
Also wirklich extrem guten Case gebaut.
Ja.
Also das Thema Energy Drinks in so einer Pulverform, Cocktailform zu machen, machen auch noch andere Sachen, aber das ging voll durch die Decke. Also wirklich voll durch die Decke.
Und die haben ja wirklich, ne?
Die haben Pure Online angefangen. Ich weiß gar nicht, sind die, gibt's Holy bestimmt am POS?
Ja, doch, mit Sicherheit, auf jeden Fall.
Ja.
Großen E.
Ja.
Da, diese gelbe Marke, Edeka. Ich nenne sie ja einfach, wir dürfen ja Werbung machen.
Ja.
Scheißegal.
Ja. Ja, also genau, die haben wirklich, also, die, das ist kranker Case. So, würde ich sagen, ja.
Okay, können wir mal in die Shownotes reinpacken.
Weil es passt ja auch ganz gut zu FMCG.
Auf jeden Fall.
Ja. Und disruptieren, ja, disruptieren. Ich mach's einfach in Pulverform. Das ist nicht neu, aber.
Reicht jetzt.
Ja, reicht jetzt. Ja.
Ist jetzt. Wir haben noch ganz kurz, wie, nur wirklich kurz durchfliegen.
Kenn ich schon. Ein kurz.
Nee, ganz.
Ganz kurz, ganz kurz. Doch.
Meta.
Mhm.
Was gibt's da aktuell? Hast du so eine Sache, wo du sagst, so, gerade eben Performance Werbeanzeigenmanager, das ist ja unser Blickwinkel hauptsächlich drauf. Was ist da so gerade das Neueste?
Gerade das Neueste?
Ja.
Also was jetzt wirklich available ist oder was Strategie so mittel- und langfristig angeht, was Marky Mark sich so cooles überlegt hat, was er alles machen will?
Aktuell. Wirklich, ich finde, wir können mal so ein bisschen in den Einsatz gehen. Ich glaube, es gibt Zuhörerinnen, die vielleicht davon noch gar nichts gehört haben und sagen, oh, ich bin da auch unterwegs, aber buh, das wusste ich noch gar nicht.
Also genau, was jetzt in vielen Accounts ausgerollt ist und ausgerollt wurde, ist das Thema inkrementelle Attribution. Ich glaube, das ist die spannendste, neueste Veränderung, die Meta released hat, was am Ende ein AI-Algorithmus ist, den Meta gebaut hat, aus allen Conversion-Lift-Tests, die sie auf ihrer Plattform die letzten 10 Jahre gemacht haben, und können relativ gut predikten, welche von meinen Conversions wirklich inkrementell sind. Und inkrementell bedeutet, hätte ich diese Ad nicht ausgeliefert, hätte der Kunde nicht gekauft. So kann man ganz einfach Inkrementalität erklären. Das ist ja im Prinzip the golden nugget, so überschneidungsfrei Kanäle zu betrachten. Sie haben natürlich auch damit so ein Stück weit das Thema Attribution innerhalb ihrer Plattform mit erschlagen, weil ich meine, die meisten wissen es trotzdem nicht, aber ich meine, auch so ein Flo Litters, liebe Grüße, die predigen das ja schon seit Ewigkeiten, dass innerhalb des Meta-Kosmos Last Click zwischen den Creatives gilt. Das heißt, das letzte Creative, was geklickt wird, das kriegt die Conversion zugeordnet und alle anderen nicht. Und du schaltest dann im Zweifelsfall die ab, die aber total wichtig waren, dass du diese eine Conversion generiert hast. Und das inkrementelle Conversion, du kannst hier quasi alle beide Sachen angucken, die alte Attribution und die inkrementelle, kannst auch darauf optimieren. Und es ist auf jeden Fall sehr spannend, kann ich jedem empfehlen, mal in seinem Account das sich zumindest anzuschauen, bevor man darauf optimiert, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche von meinen Creatives schaffen denn eigentlich einen inkrementellen Wert und welche halt nicht. Das würde ich sagen, ist so biggest, neben so ein paar AI-Geschichten, die sie rausbringen, boah, da wo ich sage, okay, da habt ihr auch long way to go, so. Also ja, das, was irgendwie automatisiert da an Bildern vorgeschlagen wird, die sind noch sehr weit weg von.
Und dann kriegen wir als Agentur mal auf den Arsch dafür, wenn da Sachen ausgeliefert werden. Du hast ja auch
die automatisch Setting, eingeopfert
so,
werden.
Ja, genau. Ja. Also gerne auch mal einen Kommentar da lassen für die Leute, die sagen, oh, haben wir auch schon erlebt.
Immerhin kann man die jetzt im Bulk editieren. Immerhin.
Ja.
Immerhin. Das ging eine Zeit lang nicht.
Ging gar nichts.
Dann hast du irgendwie 200 Creatives live und dann hast du das da drinne und du bist
Krise. Warum wird denn jetzt hier aus meinem Energy Drink auf einmal ein Penis? Nee, so schlimm schlimm war es nicht, aber ja, genau. Aber, nee, aber es war teilweise echt, dann wurden aus Objekten
absurd.
Andere Objekte und ja, ja. In einem Umfeld, wo du gesagt hast, um Gottes Willen, und dann, wie gesagt, die Nachrichten, wieso wird das so ausgeliefert? Ja, ich kann da leider.
Ja, ja.
Und dann müssen wir es halt ganz abstellen. Und dann wird dir natürlich wieder vom Meta gesagt, ja, mach das nicht, Alter, das macht halt geile Performance.
Das Schlimmste ist dann, dass dann der neue Performance-Score, der auf Kampagnenebene oder auf Creative-Ebene ist, dir dann angezeigt wird und dann nachher am Ende wird so ein ganz vorsichtig, was man sagt, und weil ein ganz
nee, warte mal, für den Denkanstoß nochmal hier.
Oh, ja. Na,
denk über das Wort nach, das du sagen wolltest. Sie suchen
nee,
ein
so
Wort.
Nee, so kann ich das nicht sagen.
Na,
so
komm. Sagen.
Jeopardy. Beim Kunden mit sehr wenig Wissen in dem Bereich, ja, das habe ich jetzt ganz vorsichtig gesagt, der dann um die Ecke kommt und sagt, ja, aber der Score ist ja schlecht.
Ja, ja. Das finde ich auch immer gut.
Also so. erst sagt so, ja, also wir müssen das KI, das geht ja gar nicht, was da an Bildern rauskommt, müssen wir alles abschalten. Und dann guckt der Account rein und sagt, wieso haben wir da eigentlich nur einen Score von 80?
Ja, ja, genau.
Warum nicht 100?
Das ist so ähnlich wie mit...
Love it.
Genau. Machen wir Haken hinter, weil dann sind wir direkt bei Google und bei den Neuerungen von Google und das passt nämlich gut zu Google. Das ist so ähnlich wie mit, wir schalten auf eine völlig abstruse Seite die Werbung, ja, die nichts zu tun hat mit dem, was ich textlich spiele. Und dann heißt es auf einmal, wieso ist mein Anzeigenscore irgendwie so schlecht?
Ja.
Wieso habe ich nur 2 von 10?
Ja,
ja, ja, gut, weil deine Landingpage halt scheiße ist. Sorry.
Ja, oder also, du buchst auf ein Keyword auf eine fremde Marke, dass du da nicht das gleiche bist.
Ja, genau, auch gut. Ja, genau.
Auch,
ja, ja.
Wundert man sich auch nicht. Ja.
Der Score ist nicht so gut. Aber Kleinigkeit, Google, was gibt's Neues?
Ich glaube, dass was ausgerollt wird, PMax ist klar.
Ja,
was jetzt aber relativ neu ist, AI Max, ja, Search AI Max. Im Prinzip ist das die, wenn man es von früher noch kennt, die deine DSA oder Dynamic Search Ads Kampagnen, die im Prinzip neue Suchanfragen findet im AI Kontext in der normalen Suche die ja auch aufgrund von Landing Pages andere Ziel URLs bauen kann, aber auch anhand von Landing Pages und Keywords die Anzeigen automatisch erstellt.
Stimmt, das kommt jetzt auch.
Da
kommt aber auch immer noch viel Schrott bei raus, ey. Da kriegst du und dann,
korrekt, da kommt noch viel Schrott bei raus. Ich glaube, richtig Power wird es auf die Straße bringen, wenn die AI-Overviews nach Europa kommen. So.
Mhm.
Also ich glaube, das ist auch sehr stark darauf gebaut, weil da einfach Search Queries oder dann kommen ja keine Search Queries mehr, es kommen ja Fragen. Ja, das ändert sich einfach, wird sich ändern, das Suchverhalten. Und ich glaube, dass das da erst den Impact für bekommen wird. Aber bis das nach Europa kommt, fließt noch sehr viel Wasser die Elbe runter, hätte mein Opa gesagt.
Du darfst jetzt, also ich könnte dir ja jetzt wahrscheinlich auch 5 Sachen erzählen, die ich gesehen habe, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sag ja mal, wir sind alle verloren. KI.
Ja.
Eine Sache, wo du sagst, Alter, das sollte man sich unbedingt mal angeguckt haben. Ich habe auch in der letzten Zeit bei LinkedIn ein paar Sachen gepostet, ist wieder ein bisschen eingeschlafen, wollte viel mehr posten
also,
und so.
Ehrlicherweise finde ich, dass die KI definitiv ein Riesenthema ist für die nächsten 2 bis 5 Jahre. Für mich ist es aber nur so, dass das heißer gekocht wird, als gegessen wird. Weil ich habe schon das Gefühl, dass wenn du wirklich tiefer reingehst und sagst so, ich will den Case jetzt skalierbar oder das Thema Creative oder sowas, da ist schon noch, auch wieder hyped, zu hyped, und dass der Output ist noch nicht so weit. Also wenn du dich wirklich tief damit beschäftigst, und ich meine, kann man sich vielleicht von der Google Marketing Live angucken, haben sie mit VO3, das ist ja deren Image-to-Video oder Prompt-to-Video, haben sie einen TV-Spot mit so einer Person, die so mit so einer Winterjacke, also so eine coole Winterjackenmarke, durch den Schnee über die Berge läuft und so weiter, und man denkt so, ja. Also, was KI bei weitem noch nicht kann, und da sind wir wieder bei dem Bogen irgendwie, Kreativität kann es halt noch nicht. Und eine geile Idee brauchst du trotzdem. Und sonst bekommst du viel Durchschnitt daraus. Und dann gab es ja also diesen Case mit irgendwie hier, kannst mit ChatGPT Static Bilder bearbeiten und das ist jetzt der nächste Hype. Jetzt kannst du Creative skalieren bis zum St. Nimmerleins-Tag. Da geht schon ein bisschen was, aber wenn ich jetzt eine Marke bin und wie relevant sind Statics heute noch? Also I doubt it, dass es noch so super relevant hat, nur Statics zu generieren, ist ja interessant, aber guck dir mal, wie viel Spend du heute auf anderen Werbeformaten hast. Und dann guckst du dir das Bild an und denkst so, okay, da steht jetzt nicht mehr Apfelschorle, sondern Apfelschörle auf meinem Label drauf.
Ja, ja.
Ist das noch geil so? Nee, ist nicht brandkonform.
Ja, ja, genau.
Und ich glaube, da hat es auch echt noch große Probleme.
Ja.
Und wenn du dann noch sagst, so, ich möchte das refine, dann passiert irgendwas ganz, also mein zweiter Prompt, dann passiert irgendwas völlig out of control, ja?
Ja, ja.
Und da bin ich so more hyped als, zu viel Hype als das, was wirklich heute geht. Und habe ich, glaube ich, auch auf der K5, war so ein Spruch, das sieht gut aus in Präsentationen, ja, da wird schon viel erzählt, also wird gutes Marketing gemacht, aber in Real Life sind viele Dinge noch nicht so weit.
Nee, du bist halt noch nicht in der Lage, ich habe, und das ist vielleicht nochmal, denn da habe ich doch noch eins. Vor ungefähr 2 Jahren, als wir das letzte Mal aufgenommen haben wegen dir, weil du nicht mehr Zeit für deinen Bruder hattest, um es mal auf den Punkt zu bringen. Du bist ja lieber Fußball spielen gegangen und bist lieber da in Berlin rumgetingelt und so sieht's doch mal aus. So, nein, aber vor 2 Jahren habe ich das erste...
Ich lasse das mal so stehen, man soll meinen großen Bruder auch manchmal nicht widersprechen.
Richtig, richtig, das hast du gut erkannt, wunderbar, ja. Ja, da wäre er wieder, der Marketingleiter, der alles weiß.
Ja.
So, aber ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal Suno S-U-N-O, ja. Weißt ja, ausprobiert. Das ist also
holy shit.
Erschreckend gut geworden.
Ja,
ja, ich glaube, das neue, das ist, auf welchem Modell basiert das Ganze? Ich glaube, es ist 4-5er. Ich bezahle dafür auch Geld, weil ich es einfach so gut finde. Und dann kannst du halt Texte, ich lasse sie mir meistens dann über ChatGPT schreiben, editiere dann die Texte, habe mittlerweile mir so ein Prompt gebaut, wo der auch schon genau weiß, okay, das sind so die, das ist so die Rhythmik der Texte, die ich so grundsätzlich gerne habe. Und dann Englisch, Deutsch und dann werfe ich das da rein. Aber jetzt kommt der Punkt, es gibt wirklich, ich habe mir auch mal so Song-Prompts angeschaut, wo jemand wirklich richtig krass versucht hat, das Ding zuzuziehen. Also mit allen Elementen und das muss da passieren. Und so, also wirklich ein Briefing zu schreiben. Und dann hörst du dir den Song an und denkst so, also richtig mitgemacht hat so und dann so und dann und wenn du dann nämlich hingehst und sagst so, okay, und jetzt will ich eigentlich anfangen mit diesem Musiktitel zu arbeiten und jetzt sag ich zum Beispiel so, okay, ich will die Hi-Hat halt ein bisschen leiser haben, aber bitte mach genau dieselbe Version nochmal, dann wird's kompliziert. Also in dem Augenblick, also es ist immer so, drückst auf den Knopf und dann hast du einen Text und denkst so, wow, oh Gott, ist das gut. Und dann denkst du, oh, jetzt hat er hier aber gerade mal eine Zahl komisch ausgesprochen oder ein Wort komisch. Das müsste ich nochmal korrigiert haben, bitte. Mhm. Dann wird's ganz kompliziert.
Ja. So. Ja, gut, die müssten eigentlich auch in Spuren arbeiten. Dann müsste Prompts für Spuren dann eigentlich machen können. Ne? Das wäre die logische Weiterentwicklung, wenn du in die Musikproduktion rein willst. Ja, klar. Das nee, aber genau. Kommen. Also für jeden, der es nicht kennt, suno.com, gerne mal ausprobieren.
Die App, genau.
Kann man also auch, so auch kostenlos sehr, sehr, sehr weit, sehr coole Sachen machen.
Ich hatte das, genau, ich hatte das gut, da gibt es ja noch ein Riesenthema, wenn es um das Thema Rechte geht. Da habe ich ja auch nochmal bei der GEMA geschaut gehabt, wie wird das eigentlich bewertet. Also wenn der Text von dir kommt, Human ist und die Musik, dann hast du ein Recht logischerweise an diesem Werk auch, weil der Text von dir kommt.
Ja.
Jetzt stand aber noch bei der GEMA mit drin, wenn du diesen Song komplett entwickelst auf KI-Basis, also Text und Musik, hast du ja trotzdem an dem Werk mitgearbeitet als menschlicher Autor.
Ja.
Ja, also du hast ja dem, Briefing geschrieben und so.
Ja.
Und dementsprechend gibt es wohl irgendwie, keine Ahnung, wie das bemessen wird, einen Anteil, der dir dann auch als Autor gut geschrieben wird. Das heißt, ich habe keine Ahnung, aber um das vielleicht abzuschließen, ich hatte ja für das eine Thema, für das eine Event, ISH, hatten wir ja auch so ein, ich sag mal, etwas im Augenzwinkern Text, Musik-Ding gemacht. Und das ist halt richtig gut viral nach vorne gegangen. Ne?
Ja.
Also hat ein richtig Engagement auf dem Thema. das Video, das wir ja gemacht
haben. Wie zahlt denn die GEMA für Views, wo der Song drin ist, wenn es bei Insta oder sowas gelaufen ist?
Okay, ich habe den Song ja nicht angemeldet, also von daher weiß ja keiner von dem Song. Das ist ja völlig rechtsfreier und, was heißt rechtsfreier, aber zumindest ein völlig ungeklärter Bereich, in Anführungsstrichen, was dieses Werk
ist. Das wird bei allen Sachen kommen, dass es völlig ungeklärt ist. Ich meine, du musst ja heute, und dann das auch nochmal zum Abschluss, du musst ja heute irgendwie als Content Creator ja auch die Frage stellen, welche Plattform nutze ich denn eigentlich? Weil ich meine, alles, was ich verstanden habe, was WO 2, 3 und so weiter angeht, ne? Wo kommen denn die Trainingsdaten her?
Naja.
Von YouTube.
Ja, klar.
So, ja. Sprache, Schnitt, alles Mögliche kommt von da. Ja?
Und da sind, genau,
da liegen eigentlich Rechte. Genau, korrekt, ja. Und die liegen gar nicht bei dem Creator und Erzeuger. Ich glaube, da muss man sich heute als Creator schon sehr genau Gedanken machen, wo möchte ich denn eigentlich zukünftig noch Content teilen oder nicht teilen, weil ja, das ist schon crazy, wenn die anfängt von dir Dinge zu lernen, ja?
Das stimmt. That's right. Sind wir final?
Wir sind durch. Ich glaube auch eine lange Folge heute.
Ja, wird wieder ein bisschen kürzer, denke ich mal, in der Zukunft. Aber wir hatten den Bedarf, wir durften mal wieder ein bisschen reden. Ist doch sehr schön.
Ja.
Sebastian, ich habe keine Outro-Musik.
Ja, sonst ein Applaus oder so.
Ja, wunderbar.
So haben wir auch angefangen, ne?
Der ist für dich. Ja, ah, danke. Alles klar. Sebastian, mach es gut.
Mach's besser.
Tschüss.
Ciao.